Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast mit Dr. Anke Steuerer und Dr. Johanna Harris aus dem Bundesvorstand des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen zum Thema Blackbox Kinder- und Jugendarztpraxis. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du befindest dich in der Serie Blackbox ambulante Kinderversorgung und es geht um die Niederlassung in der Pädiatrie. Und ich habe wieder in der Folge 5, die wir heute hier aufnehmen, zwei wunderbare Gesprächspartnerinnen, nämlich die Johanna Harris und die Anke Steuerer. Guten Abend und schön, dass ihr da seid.
Hallo zusammen.
Hallo Kai.
Johanna und Anke sind nicht nur Kinderärztin, sondern halt auch im Bundesvorstand des BVKJ, also des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte, tätig. Und deswegen seid ihr in doppelter Hinsicht, also nicht nur medizinisch, sondern auch berufspolitisch interessant. Wir sprechen heute in Folge 5 über ein weiteres wichtiges Thema, wenn man niedergelassen ist, wenn man sich niedergelassen hat, nämlich um das Netzwerk, das man braucht, wenn man niedergelassen ist, wenn es um die Patientenversorgung und die Führung der Praxis geht. Und vielleicht können wir einsteigen mit so Dingen wie dem Thema, was ist eigentlich, wenn man nicht da ist, also wenn man im Urlaub ist in der Praxis? Also wer versorgt dann die Patientinnen und Patienten, wenn man nicht da ist?
Also das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Es geht jetzt nicht nur um Urlaube, sondern es geht auch mal um Fortbildungen, die natürlich auch zu Praxisschließungen führen, Krankheiten natürlich, wenn jetzt man eine Einzelpraxis hat und mit Corona zu Hause liegt oder einem gebrochenen Bein, dann muss man trotzdem schauen, dass die Patientinnen und Patienten versorgt sind. Es muss im Grunde immer klar sein, was die Eltern machen können, wenn wir nicht da sind. Das betrifft auch theoretisch Mittagspausen oder dann Wochenende. Also es müssen immer auf der Homepage beziehungsweise auch auf dem Anrufbeantworter erwähnt werden, dass man sich an die Notrufnummern wenden kann. Und man braucht auch für einzelne Tage, die man nicht da ist, eine Vertretung. Und rein auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst verwiesen wird, dann ist das nicht zulässig und führt immer zu relativem Unmut bei den Kollegen, die dann Dienst haben, weil dann natürlich ganz viele da aufschlagen. Wenn der Urlaub über 8 Tage dauert, dann muss man das auch der Kassenärztlichen Vereinigung jeweils mitteilen, je nach KV formlos oder mit einem Formular. Und man kann sich innerhalb von 12 Monaten bis zu 3 Monaten vertreten lassen. Das ist tatsächlich für Urlaub, Krankheit, Abwesenheit und auf Antrag natürlich auch länger bei bestimmten Sachen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Zum einen kann man, wenn man sagt, ich habe keine Praxis gefunden, die mich extern vertritt, kann man sich auch jemanden in die Praxis reinholen, der dann in den eigenen Räumen quasi die Patientinnen und Patienten versorgt. Oder das weitaus häufigere ist, dass die Nachbarpraxen sozusagen das übernehmen. Da hat sich bewährt, wenn man eine Liste hat an Nachbarpraxen, die dann regelmäßig angeschrieben werden können. Würdet ihr uns vertreten, es wäre ganz super lieb, an den Tagen, nur an den Tagen, und dann kommt ein Fax zurück, tatsächlich meistens noch, aber nicht als einzige Praxis, weil bei uns ist auch nur ein Arzt da. Und das ist tatsächlich wichtig, dass diese Info dann auch an die Eltern weiterkommt, zum Beispiel über den Anrufbeantworter, über die Homepage oder auch über den Aushang. Wir machen bei uns einfach alles 3 immer. Und wenn man jetzt aber natürlich jede Ferien komplett zumacht und aber selber nie eine Vertretung anbietet, dann ist es vielleicht nicht ganz günstig. Da sollte sich ein gewisses Gleichgewicht mit den Nachbarpraxen einstellen.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also wie macht man das? wenn jetzt die Kollegen sagen, nö, wir haben keine Zeit, oder also das ist so ein bisschen Goodwill, ne? Also dass man so gegenseitig sich unterstützt.
Also wir machen es sogar so, dass wir eine Gruppe von 5 oder 6 Praxen sind und uns einmal im Jahr im Herbst treffen und das kommende Jahr einmal durchplanen, welche Praxen für welche Praxen zu welchem Zeitpunkt vertreten, weil ja gerade die ganzen Ferienzeiten da immer schwierig sind. Das ist letztendlich ein Abend mit 2 Stunden sehr gut investierte Zeit, kann ich eigentlich nur allen empfehlen und hat eben den Hintergrund, dass es auch so ein bisschen gerecht verteilt ist und man eben nicht immer so dann im Nachhinein irgendwie das Gefühl hat, also ich habe jetzt 5 Wochen für den vertreten und der hat aber nur 1,5 Wochen für mich vertreten und hat eigentlich gar keine Lust, meine Patienten zu sehen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz smarte Geschichte. Und gerade weil man ja meistens viele Mitarbeiterinnen hat, die eben auch in den Schulferien frei haben wollen, so dass die Schließzeiten der Praxen, selbst wenn die eigenen Kinder schon ein bisschen größer sind und vielleicht nicht mehr schulpflichtig sind, trotzdem die Schließzeiten der Kinderarztpraxen ja meistens in den Ferien dann auch sind, muss man sich da, denke ich, schon gut absprechen. Und wenn man das ein bisschen längerfristig plant, im Voraus für die Urlaube zumindest, geht das ja gut, dann ist das eigentlich relativ entspannt und führt zu einem netten Abend auch und zu einem netten Kontakt mit den Kollegen.
Wenn man jetzt nicht alleine in der Praxis ist, sondern halt mit anderen Kollegen zusammenarbeitet, dann kann man sich ja auch untereinander vertreten, oder?
Genau, also in der BAG kann man sich in der Berufsausübungsgemeinschaft, auch im Volksmund Gemeinschaftspraxis genannt, kann man sich ohne weiteres selber vertreten, gegenseitig vertreten. Auch angestellte Ärzte dürfen jeweils den Chef oder die Chefin vertreten. Vorsicht natürlich bei Praxisgemeinschaft, also eine Allgemeinärztin darf keine Pädiaterin vertreten. Also die muss fachgleich sein und natürlich eine abgeschlossene Weiterbildung haben. Also auch Weiterbildungsassistenten dürfen nicht automatisch vertreten.
Du hast gerade nochmal gesagt, also den Anrufbeantworter muss man besprechen, man muss Aushänge machen oder sollte Aushänge machen und halt die Homepage, was ja immer wichtiger ist, dass die Leute auch alle gut informiert sind, wenn man mal nicht da ist. Du hast gerade auch schon das hast du auch in der letzten Woche, in der letzten Folge schon gesagt, das Thema Qualitätszirkel, das ist ja etwas, was eine gute Gelegenheit ist, um andere Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Was sind Qualitätszirkel und was ist so die Bedeutung für euch?
Also Qualitätszirkel sind Abende, an denen man sich mit anderen niedergelassenen Pädiatern trifft. Es gibt geschlossene und offene Qualitätszirkel. Geschlossen heißt, die Gruppe ist klar definiert. Man weiß, wer da an dem Abend kommt. Und es kommt auch niemand irgendwie so zufällig mal vorbei. Man kennt die Kollegen dann mit der Zeit. Und man tauscht sich über praxisrelevante Themen aus. Meistens wird auch gerne mal irgendein neuer Kollege aus der Klinik eingeladen oder irgendein anderer niedergelassener Spezialpädiater, der zu irgendeinem Thema, das für alle relevant ist, dann ein kleines Referat hält oder eine kleine Fortbildung hält, wobei man dann eben in so einem kleinen Club von 5 bis 20 Leuten, mehr sollten es nicht sein, auch eben sehr schön ins Gespräch kommen kann und auch eben unterschiedliche Vorgehensweisen zu bestimmten Themen besprechen kann. Also das, was wir zum Beispiel in der Folge 4 besprochen haben, so Entwicklungsverzögerungen, Heilmittelversorgung, so etwas kann zum Beispiel auch gut Thema sein. Und dann kriegt man eben sehr genau mit, wie machen das die Kolleginnen, und merkt auch, wo man vielleicht selber das Gefühl hat, da sollte ich vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen vorsichtiger sein oder da bin ich vielleicht auch zu streng und vielleicht kann ich es auch ein bisschen entspannter handhaben. Auf jeden Fall ist es ein sehr netter Abend, meistens mit einem guten Austausch mit einem professionellen Moderator. Es wird über die Kassenärztliche Vereinigung organisiert und man bekommt auch Fortbildungspunkte und Neugründungen von Qualitätszirkeln werden auch durch die Kassenärztliche Vereinigungen gefördert und unterstützt.
Da darf ich ganz kurz einhaken. Also es wird jetzt von der KV nicht per se organisiert. Also es gibt sicher manche QZs, die das machen, aber oftmals ist es auch so, dass man quasi als QZ-Leiter so eine Mailingliste hat, sich dann einen Termin, einen Ort gemeinsam aussucht und dann die Kollegin quasi einlädt und dann das bei der KV bzw. bei der Ärztekammer für die Punkte anmeldet, dass man dann auch Fortbildungspunkte bekommt. Aber die Orga ist meistens auch tatsächlich einfach in Kolleginnenhand. Also da hat die KV sonst gar keine so groß die Finger drin. Also so ganz offiziell ist es nicht, sondern man kann dann auch einfach ganz basic Sachen besprechen und ist da ganz unter sich.
Wo kann man denn sonst noch niedergelassene Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, wenn man jetzt so ein Netzwerk vor Ort anstrebt?
Also sicher eine gute Möglichkeit, sich zu vernetzen, ist über den Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen. Man ist dann als Mitglied automatisch, je nach Tätigkeitsort, gehört zu einem bestimmten Bezirk in dem Landesverband. Und jeder Bezirk hat mindestens einen Obmann oder Obfrau. Frag mich nicht, woher dieser Begriff kommt, aber der ist tatsächlich da. Diese Obleute sind Kolleginnen, die von den Mitgliedern gewählt werden und zum einen die Interessen quasi von dem Bezirk im Landesverband vertreten, aber auch einfach gut vernetzt sind, Bescheid wissen, und die kann man auch einfach anrufen, nach den nächsten Treffen fragen. Und das Tolle ist, wir Kinder- und Jugendärztinnen sind ja im Grunde alle nett und man kann da definitiv sich drauf verlassen, dass das ein guter Austausch sein kann. In manchen Teilen Deutschlands gibt es auch sogenannte PET-Netze, zum Beispiel Niederrhein oder PET-Netz Stuttgart, PET-Netz Bayern natürlich auch mit den verschiedenen regionalen Ablegern. Und das sind so Zusammenschlüsse von regionalen Kinder- und Jugendärzten. Da wird teilweise dann auch Fortbildungen oder andere Treffen oder Qualitätszirkel drüber organisiert. Dann gibt es natürlich noch andere Zusammenschlüsse, so wie die Süd- oder Norddeutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Die veranstalten vor allem Fortbildungen, die dann ein bisschen lokaler organisiert sind und deswegen auch sicher von ganz vielen Kollegen vor Ort besucht werden, wo man sich dann treffen kann.
Gerade ist schon das Wort KV gefallen, also Kassenärztliche Vereinigung. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere so an mich und auch meine jungen Kollegen, als wir noch aus der Klinik rausgekommen sind sozusagen und uns niedergelassen haben, dass man überhaupt nicht so richtig weiß, was machen die eigentlich und was ist die Aufgabe. Gleiches gilt so ein bisschen auch mit der Ärztekammer. Also was ist der Unterschied zwischen KV und Ärztekammer? Was sind die Aufgabenverteilungen da? Ich fände es toll, wenn wir da auch nochmal drüber sprechen könnten. Weil das sind ja auch nochmal Strukturen, die einem jetzt, sage ich jetzt mal, im niedergelassenen Bereich ja viele Informationen geben und Hilfestellungen geben können.
Unbedingt. Die Kassenärztliche Vereinigung ist eigentlich so die Institution, über die alle Niederlassungen laufen, wenn man kassenärztlich versicherte Patienten behandeln möchte und diese auch über die gesetzlichen Krankenkassen abrechnen möchte, weil die sogenannte Kassenzulassung, muss man nämlich bei der Kassenärztlichen Vereinigung des jeweiligen Bundeslandes beantragen. An die KV schickt man auch seine Abrechnung. Von der KV bekommt man letztendlich auch das Geld der Kassenpatienten. Also die KV rechnet dann wiederum mit den gesetzlichen Krankenkassen ab und ist dann dafür zuständig, das Geld an die einzelnen niedergelassenen Kassenärzte auch wieder zu verteilen. Und da gibt's unfassbare Mengen von Regeln und bürokratischen Vorgaben, wer wann, wie, wo, was, wem verordnen darf. Und dafür gibt es zum Glück ganz viele Beratungsangebote, sowohl im Verordnungsbereich mit den Apothekern, aber auch natürlich andere Regeln, was jetzt die Abrechnung betrifft. Also wenn man mal sich den Spaß macht, in seinem Bundesland unter KV zu googeln, dann findet man schon, dass es also nur so von Beratungskontakten wimmelt da. Und tatsächlich gerade am Anfang, wenn man sich niedergelassen hat, ich weiß nicht, also meine Betriebsstättennummer, die wusste ich sehr schnell, sehr gut auswendig, weil das ist das Erste, was man, nachdem man gefragt wird, wenn man dort irgendwo bei einer Hotline anruft. Und man hat aber auch wirklich sehr schnell, bekommt man eigentlich auch eine sehr kompetente und umfassende Antwort. Johanna, du wolltest was dazu sagen?
Ja, es gibt vor allem, wenn man jetzt neu ist, ein komplettes Programm von der KV, bei dem man mitmachen kann und sich wirklich auch durch die ersten Abrechnungen beraten lassen kann. Da darf man dann hindackeln alle 3 Monate und dann geht der mit einem die einzelnen Ziffern durch. Man denkt sich immer, naja, die KV hat ein Interesse daran, dass möglichst wenig Geld ausgegeben wird, aber das war tatsächlich trotzdem ganz nett und er hat uns in dem Fall damals mir und meiner damaligen Kollegin Tipps gegeben, wo wir noch was verbessern können. Dann gibt es eben eine Beratung zu Heilmittelverordnung und eine zu Medikamentenverordnung und dann hat man schon mal deutlich mehr Durchblick. Also da muss man jetzt nicht die 800 Seitenbände durchlesen.
Dann gibt es natürlich noch einen ganz wichtigen Bereich, den die KV regional organisiert und das ist der ärztliche Bereitschaftsdienst. Wir alle sind ja eigentlich rund um die Uhr und immer für unsere Patienten zunächst mal offiziell zuständig und der Bereitschaftsdienst ermöglicht uns natürlich, dass wir nur zu unseren normalen Arbeitszeiten arbeiten müssen und uns eben gegenseitig absprechen, wer wann dann sonst noch für die Patienten zuständig ist. Und da gibt es eben dann diesen sogenannten ärztlichen Bereitschaftsdienst und bei den Kinderärzten ist das eben nicht der, wir sind in den vielen Regionen nicht im allgemeinen ärztlichen Dienst organisiert, sondern in dem speziellen pädiatrischen Dienst organisiert und betreuen dann auch wirklich nur die Kinder. Und das ist schon eine große zeitliche Entlastung für jede einzelne Praxis, auch wenn natürlich immer ein bisschen gestöhnt wird über die Bereitschaftsdienste. Aber man muss fairerweise sagen, insgesamt ist es doch deutlich eine geringere Dienstbelastung in den allermeisten Regionen, als es in den Zeiten waren, als wir in den Kliniken tätig waren. Was ganz wichtig noch bei den kassenärztlichen Vereinigungen ist, dass das jetzt nicht nur eine Institution ist, wo Nichtärzte im administrativen Bereich tätig sind, sondern es gibt auch in diesem großen Institution der KV gibt es jede Menge ärztliche Kollegen, die da auch mitentscheiden und mit ihren Wissen und ihr Know-how einbringen, zum Beispiel in der Vertreterversammlung, aber auch natürlich in den diversesten Ausschüssen, Bereitschaftsdienstausschuss, Finanzausschuss, beratender Fachausschuss und so weiter. Und dort tauscht sich dann der ärztliche Bereich mit dem administrativen Bereich aus und man versucht, die Regelungen, die zu treffen sind oder auch Änderungen, die herbeizuführen sind, eben auch praxisnah dann eben gemeinsam zu finden. Dafür ist es tatsächlich wichtig, es gibt sogenannte KV-Wahlen und ich kann mich erinnern, wie die ersten Umschläge ganz dick damals so Pakete kamen und ich sollte da irgendwelche Kreuzchen machen. Dann dachte ich mir, was ist das denn? Was muss ich hier denn jetzt machen? Und es lohnt sich also tatsächlich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ja gut, Johanna und ich, wir sind natürlich Berufspolitikerinnen mittlerweile so langsam geworden. Und wir können nur dafür plädieren, die Pädiatrie ist ein kleiner Bereich. Wir sind letztendlich ein kleiner Club. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass möglichst viele Pädiater auch in diese ganzen Gremien reingewählt werden, um die speziellen Interessen der Kinder- und Jugendärzte zu vertreten, weil wir natürlich immer so ein bisschen der Gubbi im Teich sind und so ein bisschen Angst haben, da von den großen Hechten gefressen zu werden. Das heißt, wir müssen schon immer gut aufpassen, dass unsere Interessen und unsere Notwendigkeiten auch gesehen werden. Insofern kann ich nur alle motivieren, die sie dann irgendwann mal niedergelassen sind, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen.
Was ist denn dann die KBV?
Das ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Also es sind dann natürlich, das Tolle ist ja, wenn man anfängt, hat man plötzlich ganz viele Abkürzungen. Das ist ähnlich, TKKG heißt jetzt VLKKD und EBM heißt nicht mehr Evidence-Based Medicine, sondern einheitlicher Bewertungsmaßstab. Und das ist ganz neue Welt. Und die KBV ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung, also quasi der Dachverband. Und dann gibt es eben die einzelnen Landeskassenärztlichen Vereinigungen und das Spannende in Bayern ist, das heißt dann KVB, Kassenärztliche Vereinigung Bayern, aber oder Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein oder Berliner KV und so weiter, das geht dann ja weiter, aber die Abkürzungen sind dann natürlich ein bisschen verwirrend. Die Ärztekammer noch ganz kurz. Anke ist
das
natürlich. Ja, genau, die ist auch, die ist nicht ganz so administrativ aufgestellt, die hat aber auch wichtige Sachen, da müssen wir ja auch alle Mitglied sein.
Ja, die Ärztekammer, erzähle ich euch auch gerne noch ein bisschen was, die ist natürlich vor allem erstmal für die Aus- und Weiterbildung zuständig. Das heißt, mit der Ärztekammer kommen wir alle ja schon viel, viel früher in Kontakt. Wenn wir anfangen, eine Facharztausbildung zu machen, dann fängt man schon an, sich so ein bisschen mit der Ärztekammer zu beschäftigen. Und spätestens, wenn man sich für die Facharztprüfung anmelden möchte, dann ist wirklich die Ärztekammer eigentlich die Adresse schlechthin, weil da kommt man wirklich nicht drum rum. Und dann wird auch über die Ärztekammer die Facharztprüfung abgenommen. Später dann sind wir verpflichtet, uns ja weiterzubilden. Wir müssen ja Punkte sammeln. Da kommt dann auch gleich noch eine sehr nette Geschichte, die ich euch allen erzählen möchte. Und diese Weiterbildungspunkte, die muss man der Ärztekammer melden. Aber wir müssen auch zum Beispiel unsere medizinischen Fachangestellten, die in Ausbildung sind, in der Ärztekammer melden. Auch das wird überprüft, ob da alles regelkonform läuft. Und auch da gibt's natürlich wieder Gremien im regionalen Bereich, also auf dem Bezirksebene, das ist dann der ärztliche Kreisverband. Und dann gibt es eben diese Landesärztekammern und dann gibt es noch als übergeordnete Region, so ähnlich wie bei der KBV, eben die Bundesärztekammer. Und aus den verschiedenen Gremien heraus, da werden eben auch wiederum Vertreter reingewählt. Also es ist ähnlich von der Struktur und vom Aufbau eigentlich wie bei der KV oder der KBV dann. Und eine Geschichte wollte ich jetzt so zum Schluss noch erzählen. Die Schnittstelle der der Ärztekammer und der KV ist nämlich zum Beispiel die Übermittlung der Fortbildungspunkte, die wir sammeln. Die melden wir alle der Ärztekammer. Und dann müssen diese Punkte an die Kassenärztliche Vereinigung gemeldet werden, weil wenn wir uns nämlich nicht in ausreichendem Maße fortbilden und genügend Punkte haben, dann bekommen wir tatsächlich ein Honorar abgezogen. Und eine meiner ganz lieben Freundinnen und Kolleginnen, auch niedergelassene Kinder- und Jugendärztin, ich habe sie gefragt, ob ich die Geschichte hier in diesem Podcast erzählen darf. Und sie hat gesagt, ja, mach mal. Rief mich vor ein paar Wochen an und hat mir bei der Gelegenheit erzählt, ja, also sie hat jetzt ein Riesenproblem. Sie kriegt tatsächlich über mehrere Quartale hinweg Geld gestrichen. Es geht um eine höhere vierstellige Summe pro Quartal, also doch schon um eine relevante Summe. Und sie hätte aber doch gar nichts falsch gemacht. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn nicht falsch gemacht? Ja, ich habe doch meine Fortbildungen gemacht und ich habe sie doch in der Ärztekammer auch alle brav gemeldet. Aber man muss einen Haken machen, dass die Punkte von der Ärztekammer in die KV übertragen werden. Und sie hatte blöderweise die ganzen E-Mails, die da kamen, die ganzen Nachrichten, lesen Sie doch bitte unbedingt in Ihrem Briefkasten nach. Wir haben eine Nachricht für Sie. Die hat sie geflissentlich ignoriert. Und das waren die Aufforderungen, hallo, wir haben da von Ihnen nichts und Ihnen droht jetzt, dass wir Ihnen wegen fehlender Fortbildungsnachweises Geld abziehen werden. Und das hat sie leider ignoriert und man konnte das dann alles noch wieder retten. Also das ist das Gute der Geschichte. Aber ich wollte das auch gerne so ein bisschen erzählen, weil wir natürlich schon unsere E-Mails auch lesen müssen, auch diese Portale, die es von den kassenärztlichen Vereinigungen gibt, als auch von den Ärztekammern gibt, da kann man sich einloggen. Man muss das jetzt nicht wöchentlich machen, man muss das auch vielleicht nicht zweiwöchentlich machen, aber man sollte das schon regelmäßig machen und normalerweise kriegt man ja auch eine E-Mail, dass eine Nachricht für einen vorliegt und das sollte man schon auch ernst nehmen, weil es macht unnötig Stress, es macht unnötig Ärger, man kriegt ein Magengeschwür, man schläft nachts schlecht, wenn man irgendwie solche Nachrichten dann auf einmal kriegt und eigentlich ist es ja ganz gar nicht so kompliziert. Also alles richtig gemacht und doch einen kleinen Haken aus Datenschutzgründen verpasst.
Ja, wie das manchmal so ist, ne? Also ich finde es doch interessant, wie reglementiert und strukturiert das alles ist, dieses Dasein als niedergelassener Arzt. Aber ich denke, man darf sich davon nicht abschrecken lassen, denn am Ende des Tages, ist es doch alles ganz gut handelbar.
Das soll auch immer rüberkommen, noch kurz als Ergänzung. Wir erwähnen hier immer ganz viele Regelungen und was man alles machen muss, aber auch hier wieder, da werdet ihr nicht alleine gelassen. Die KV ist tatsächlich auch sehr daran interessiert, neue Niedergelassene anzuwerben und ist da sehr bemüht zu unterstützen und sämtliche Kolleginnen, vor allem auch im Berufsverband, natürlich helfen da weiter.
Du wolltest noch was sagen, Anke.
Ja, vielleicht darf ich auch noch dazu was sagen. Es ist ja auch so, dass bei den kassenärztlichen Vereinigungen der Sicherstellungsauftrag da ist. Das heißt, die kassenärztlichen Vereinigungen sind dafür zuständig, dass in allen Regionen auch wirklich die Menschen versorgt sind. Und daraus resultiert auch das hohe Interesse, natürlich den jungen Kolleginnen und Kollegen wirklich zu helfen bei der Niederlassung und sie eben nicht im Regen stehen zu lassen. Und wenn ich so eine Geschichte wie gerade eben erzähle, dann ist die natürlich deshalb gut ausgegangen, weil die Kollegin sich an die richtigen Stellen gewendet hat und weil man ihr eben weiterhelfen konnte und das dann eigentlich alles sich am Ende des Tages auch zum Glück in Luft aufgelöst hat.
Dann, dann war das Folge Nummer 5 aus der Reihe Blackbox Ambulante Kinder- und Jugendarztpraxis. Vielen, vielen Dank, liebe Anke, liebe Johanna, dass ihr wieder mit mir gesprochen habt, eure Expertise geteilt habt. Bitte hört auch die anderen Folgen aus dieser Reihe, damit ihr bestens informiert seid, wenn ihr euch niederlassen wollt in der Pädiatrie. Und jetzt sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Schönen Abend, danke, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.